länger als 4 Stunden andauert, man unbedingt einen Arzt anrufen soll. Wo er die Gedanke hat, wo ist dein Stachel tot? Ostern feiern wir dieses einzigartige und einmalige Ereignis, dass Jesus für die Sünder und für unsere Schuld gestorben ist und dass er nach 3 Tagen tot vom Toten aufersteht, von Gott auferweckt wurde. In 1. Korinther 15, ab Vers 20 und 21 und dann später noch 51, 52 und 54 und 57 lese ich kurz vor. Da steht: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Ich weiß nicht, ob das ein Hinweis für Achim ist, dass er wieder seine Posaune spielen soll. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes ist aber die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus hat den Tod besiegt und weil er stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist, hat er auch für uns den Tod besiegt. Deswegen hat der Tod keinen Stachel mehr, es kann nicht mehr stechen. Soweit die Theorie. Wie ist es in der Praxis? Sticht der Tod wirklich nicht? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Cousine von mir, Marcia. Marcia ist, also es gibt 2 ältere Cousinen vor mir und dann komme ich und dann ist Marcia direkt neben, so nach mir. Sie ist die Tochter von Tante Joan und Onkel Robbie. Siegfried hat Tante Joan und Onkel Robbie auch kennengelernt. Marcia ist wie eine Schwester von mir aufgewachsen und wir haben viele Zeit als Kinder haben wir gemeinsam verbracht. Eine Zeit haben sie sogar bei uns gewohnt, so wir haben sogar ein Zimmer geteilt. Und als Kind war sie sehr, war ein normales Kind, sie war sehr fröhlich. Sie hatte aber eine Bienenallergie. Und es ist so passiert, dass sie einige Male von Bienen gestochen wurde in Suriname. Und es wurde immer schlimmer. Und es kam zu einem Punkt, dass wenn sie noch einmal von einer Biene gestochen werden würde, dann würde sie in eine geraten, so in so einen Schockzustand geraten und sie konnte davon sterben. Und sie war natürlich seit die Zeit, hat man sehr behutsam damit, sie hatte dann immer etwas dabei, damit bloß, wenn so etwas passieren würde, dass man direkt sie ein Antibiotikum oder etwas dagegen geben konnte. Aber wie das Leben so läuft, würde Marcia aus einer ganz anderen Art und Weise, würde sie vom Leben gestochen. Sie hat kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Und dann irgendwann, so mit 15, glaube ich, verliebte sie sich in einen Junge und fing diese Beziehung an. Sie stürzte sich wirklich in diese Beziehung. Und für sie war nur der junge Mann und nichts anderes war ihre Welt. Und nach 4 Jahren ging diese Beziehung kaputt und Marcias Welt stürzte ein. Und weil ihr Welt zusammenbrach, entschloss sie, sich das Leben zu nehmen. Sie hat sich mit Gift eingespritzt und erst nach 3 Tagen hat man gemerkt, wie schlimm es war. Und kurz darauf ist sie gestorben. Und das war für mich das erste Mal, dass ich richtig mit dem Tod konfrontiert wurde. So wo meine Cousine, womit ich aufgewachsen bin, nicht mehr da war. Und ich kann mich noch erinnern, als ich diese Beerdigung, als ich da war, es war so unrealistisch und so, das kann doch nicht wahr sein. So, Marsha ist doch nicht tot. Das kann irgendwie nicht gewesen sein. Für unsere Familie war das eine richtige Tragödie. Und in dem Sinne würden wir quasi mit dem Stachel des Todes bekannt. Der Tod sticht. Und wenn es sticht, dann tut es höllisch weh. Und wir alle kennen doch Situationen, wo wir diese Stachel des Todes kennen und wo wir es vielleicht persönlich erlebt haben. Was ist denn gemeint mit dieser Aussage? Tod, wo ist dein Stachel? Denn in dieser Aussage wird etwas verspottet. Der Tod wird regelrecht verspottet, sie wird verhöhnt und als ob sie nichts mehr zu sagen hat. Und im Alltag, in der Realität ist es doch oft so anders. Und deswegen schauen wir uns die Geschichte Jesu an. Denn im Alltag gewinnt der Tod immer. Wir haben eine Sicherheit im Leben und das ist, dass wir alle eines Tages sterben werden. Er ist unser letzter und größter Feind und er ist der Gegner. Und eigentlich ist es so wie bei Goliath und David, ist er derjenige, der verhöhnt und er derjenige, der herausfordert. Ich kenne die Geschichte von Goliath und David oder Goliath und das Volk Israel. Als das Volk Israel im Kampf zog gegen die Philister, dann stand ein Riesen dort und dieser Riese, er hat das Volk regelrecht verspottet und verhöhnt. Und er sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Das steht in 1. Samuel 17, Vers 10, wo er guckt und sagt, wer wagt es, gegen mich zu kämpfen? Kommt, wenn ihr Mut habt. Und alle wussten, dass sie keine Chance hatten gegen ihn. Und so ist der Tod, und der Tod ist der große Gegner, er ist der Feind. Und in vielen Religionen wird der Tod gefürchtet. Ich weiß, in Suriname, im Binnenland, ist eine Sache, wofür alle im Binnenland, bei der Ureinwohner Surinames, wo sie Respekt haben, ist der Tod. Und sie sagen, und gegen den Tod können wir nicht an. Der ist zu stark. Und damit hört alles auf. Und trotzdem steht in 1. Korinther 15, Vers 57 steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn es gibt nur einen Weg, um diese Macht des Todes zu brechen. Und das hat Jesus getan. Das ist Ostern. Das ist, was wir heute feiern. Das, was Christus für 2000 Jahre gemacht hat, ist einzigartig. Denn keiner hat der Tod überwunden, hat der Tod besiegt. Wir sehen die folgende Szene vor unseren Augen. Wir sehen die letzte 7 Wochen haben wir gemeinsam die letzten Worte Christi uns angeschaut. Und ich möchte euch wieder zurückführen zu dieser letzten Zeit. Es war der Freitag vor dem Pascha. Und Jesus ist gekreuzigt. Sie haben entschieden, es durchzuziehen. Hat seine Hände in Unschuld gewaschen. Jetzt Pilatus. Der Pilatus hat gesagt, ich bemühe mich hier nicht mit. Wenn ihr das machen wollt, dann tut's. Und dann wird den Auftrag gegeben, um ein Unschuldiger, und das war unerhört, um ein Unschuldiger zu kreuzigen. Denn der Kreuzestod war nur für Verbrecher, war nur für Leute, die gemordet haben oder noch Schlimmeres. Und jetzt wird Jesus gekreuzigt und er ist am Kreuz und er spricht seine letzten Worte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, er erwähnt hier und er lehrt uns, noch am Kreuz zu vergeben. Diese Kraft, die in Vergebung liegt. Und die Kraft oder dieses Problem der Vergebung, womit wir alle noch kämpfen. Wenn jemand uns etwas getan hat, manchmal gewollt, manchmal ungewollt, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Aber hier sagt Jesus, Vater, vergib ihnen. Und er lehrt uns noch am Kreuz, dass wir einander vergeben sollen. Vielleicht ist das die Botschaft für dich heute. Vielleicht kämpfst du heute mit Vergebung oder nicht vergeben. Und sagt Jesus am Kreuz noch zu dir, vergibt einander. Vergibt einander. Dann sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das sagt er zu einem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz ist. Er sagt, hiermit sagt er, das ewige Leben bekommt man geschenkt. Man braucht nichts dafür zu tun. Es ist nicht deine Bemühung, es ist nicht deine Arbeit, es ist nicht das, was du getan hast oder gemacht hast oder dein Weg zu Gott und dein Geben oder dein was auch immer. Wir brauchen nur annehmen, das, was er uns anbietet. Das Geschenk, was er uns anbietet. Und er gibt diese Verbrecher, der sagt, gedenke mir, wenn du nach Hause gehst, gedenke mir, wenn du beim Vater bist. Und dann sagt er, heute wirst du mit mir ins Paradies sein. Und dann sagt er weiter, Frau, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Er stellt Menschen, die keine Familie sind, macht er zur Familie. Und er hat uns, hat er. Und die meisten hier sind keine Familie voneinander. Aber trotzdem sind wir Geschwister. Er hat uns zur Familie gemacht. Er hat Menschen, die du nicht kennst. Und Menschen, die aus einer anderen Kultur und aus einem anderen Hintergrund kommen, hat er zu deine Geschwister gemacht. We are family. Wir sind Familie. Gott hat uns durch Jesus hat durch das, was er am Kreuz getan hat, hat er uns vereint. Es war einer der großen Gebete, noch bevor er gestorben ist. Er sagt, Vater, dass sie eins sind. Vater, mach sie eins. Lass sie eine Familie sein. Sehr oft haben wir ein falsches Bild gegeben als Kirche. Und viele Kirchen streiten miteinander. Und das ist nicht die Gedanke, die Jesus hier zeigt. Wir sollen Familie sein. Und wenn du noch nicht zu einer christlichen Familie gehörst, dann möchte ich dich heute sagen, suche eine christliche Familie. Es geht nicht darum, um in die Kirche zu gehen, aber wir sind die Kirche. Und wenn wir zusammenkommen, das ist Kirche, das ist Familie. Und das ist, was Jesus eigentlich sich gedacht hat. Und dann sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo der Moment in der Geschichte entsteht, dass Gott, der Vater, quasi wegen der Sünde, der auf Jesus kommt, ihm den Rücken kehrt. Und die Gedanke, dass wir auch Situationen kennen, wo wir uns Gott verlassen fühlen. Und dann hat Vasili hat gepredigt über dieses Thema und er hat es so schön dargestellt, wo wir hören konnten, dass Gott sagt, ich werde dich nie verlassen. Die letzten Worte Jesu, als er schon vom Toten auferstanden war, bevor er in den Himmel ging, sagte er, ich bin bei euch, ich bin mit dir, ich bleibe bei dir bis ans Ende der Zeitalter. Ich werde dich nie verlassen. Und dann kam dieses schöne Beispiel von der Spuren im Sand. Eine Geschichte, die wir so, die viele kennen. Wo im Lebenslauf quasi auf dem Strand sieht man, dass vier Spuren im Sand sind, deine eigene und von der Begleiter, von Gott, der mit dir geht, von Jesus, der mit dir geht. Und dann sagt dieses Gedicht oder wie es ist, sagt, so in viele Zeiten im Leben habe ich gesehen, dass immer vier Spuren im Sand waren. Aber dann kommt die Zeit, wo es schwierig wurde. Dann kommt die Zeit, wo man durch Felsen und Schwierigkeiten geht. Und dann gucke ich und dann sehe ich, dass nur zwei Spuren im Sand sind. Und die Frage, die dabei kommt, ist, Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich alleine gelassen? Gerade da, wo ich dich gebraucht habe. Gerade in die Zeit, wo ich am meisten dich nötig hatte. Und dann kommt die Antwort, ich habe dich nie alleine gelassen. Denn die zwei Spuren, die du im Sand siehst, das sind meine Spuren, während ich dich trage. Gott lässt uns nicht im Stich. Mich durstet. Jesus nahe das Ende seines Lebens und er sagt, ich habe Durst. Und lehrt uns damit, wie wichtig es ist, dass wir die seelische Durst nur von Gott erfüllen lassen können. Wie der Psalmist sagt, wie ein Hirsch, der nach Wasserbecher lächt, so lächt meine Seele nach dir, oh Gott. Wir brauchen ihn. Er ist derjenige, der unsere Herzen, der unsere Leidenschaften, der uns erfüllen kann. Und dann kommen die letzten Worte. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Es ist zu Ende geführt. Jesus hat alle Gerechtigkeit erfüllt, die erfüllt werden musste. Seine Arbeit, um uns zu erretten, war vollkommen. Und dann befiehlt er mit seinen letzten Worten, befiehlt er seinen Geist in Gottes Hände und er stirbt. Der Tod hat gestochen sich, denn er hat gesiegt. Der Christus, der Erretter ist tot. Und jetzt ist der Erretter schon 3 Tage tot und nichts hat sich getan. Und wie geht's jetzt weiter? Aber da ist da, wo wir die Kraft des Evangeliums sehen. Und das ist, was wir heute feiern. Denn der Teufel dachte, es ist vorbei, weil Jesus gesagt hat, es ist vorbei. Aber er sagte nicht, es ist vorbei, er sagte, es ist vollbracht. Wenn wir uns übergeben, bedeutet das, dass wir nicht mehr gewinnen können. Aber als Jesus sich übergab, bedeutete das, dass der Teufel einpacken konnte. Denn er ist der Sieger und er hat letztendlich gesiegt. Es gibt ein Lied, das ich als Kind sehr oft angehört habe. Leider ist es auf Englisch und es ist sehr schwer zu übersetzen, sonst hätte ich das gemacht. Aber es ist ein Lied von Carmen. Carmen heißt er, ein Italiener aus Amerika. Und das Lied heißt The Champion. Und in dem Lied wird dieser Kampf zwischen so dieser letzten Stunde von Jesus wird wirklich schön dargestellt. Und dann wie ein Boxkampf wird es dargestellt. Und quasi der Teufel tritt auf und er will Jesus natürlich zerstören und er will, und dann kommt Jesus, kommt und Gott der Vater ist als Schiedsrichter dabei. Und der Kampf beginnt. Und dann sagt das Lied, dass der Teufel versucht, auf alle Art und Weise versucht er, den Jesus zu töten. Und aber Jesus hat auf alles eine göttliche Antwort und schlägt quasi diese Versuchungen und diese Angriffe des Teufels, schlägt er ab. Und dann am Ende sagt, aber prophetisch kommen seine Hände, wie heißt das, legt er seine Hände nach unten. Und der Teufel, er schlägt zu. Und das ist, was wir hier sehen. Und Jesus stirbt. Und dann sagt das Lied, und dann fängt diese letzte 10, Countdown of Defeat. Weißt du, so wenn in einem Boxkampf einer auf den Boden gefallen ist, dann kommt der Schiedsrichter und dann fängt er an zu zählen. Und der Teufel hat schon gedacht, ich habe gewonnen. Der Teufel hat schon gedacht, es ist vorbei. Der Christus ist tot. Aber dann kommt der Moment, wo Gott anfängt abzuzählen. 10, 9, 8, 7. Und während in dem Lied dieses Abzählen anfängt, dann hörst du so eine kleine Stimme von dem Teufel, der sagt, nein, 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 etwas ist falsch da. Nein, 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 das ist nicht so, wie ich es gedacht habe. Nein, 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 etwas stimmt hier nicht. Denn das, was als der größte Niederlage galt, da wo der Tod zugeschlagen hat, das würde der größte Sieg der Menschheit. Und dann zählt er weiter ab und auf Englisch sagt man auf zum Schluss 3, 2, 1. Und 1 bedeutet 1, aber bedeutet auch gewonnen. Und während er quasi sagt 3, 2, 1, sagt eine andere Stimme, he has won. Er hat gesiegt. Er hat gewonnen. Das, was der Teufel gedacht hat als Niederlage, wird der größte Sieg. Und plötzlich haben diese Worte wieder eine Bedeutung. Tod! Wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Jetzt können wir aufstehen und der Tod wirklich verhöhnen und verspotten, denn er hat keine Macht mehr. Denn das, was mit Christus passierte, das war nur der Anfang. Das, was mit Christus passierte, das war nur der Anfang. Warum weiß ich das? Wir haben soeben gelesen, in Vers 20, nun aber ist Christus aus der Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Der Erstling. Der Entschlafene. Und was bedeutet das? Das bedeutet, er ist der Erste. Er hat den Weg geebnet. Denn durch ihn werden viele, viele nachkommen. Jeder, der Christus aufgenommen hat, hat dieses Versprechen, dass er vom Toten auferstehen wird. Ihr glaubt es nicht. Danke, Dani. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird eines Tages vom Toten auferstehen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Das bedeutet, nicht alle werden sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Achim, der letzte Posaune. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt. So, wir werden eine Posaune hören. Und während der Posaune schallt, werden die Toten auferweckt. Unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn was passiert, dass dieses Vergängliche wird Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen. Genau das, was bei Jesus passierte. Jesus, als er vom Toten auferstand, das, was wir hier am Ostern feiern, hat das Sterbliche hat Unsterblichkeit angezogen und das Vergängliche hat Unvergänglichkeit angezogen. Jesus ist einmal gestorben. Und er ist einmal vom Toten auferweckt und er wird nie wieder sterben. Denn der Tod hat keine Macht mehr über ihn. So, ich habe schlechte Nachrichten. Ja, ich habe schlechte Nachrichten. Und das ist, wir werden alle eines Tages sterben. Da kommen wir nicht drum herum. Und ich denke, das, was mit William passiert ist, das zeigt uns sehr nah, wie Realität, wie reell das ist. Aber ich habe gute Nachrichten. Und die guten Nachrichten sind, wir werden alle vom Toten auferstehen, wenn wir Christus im Leben, im Herzen aufgenommen haben. Und das ist genauso eine Realität. Christus war der Erstling und wir folgen nach. Das ist die christliche Hoffnung. Das ist die christliche Hoffnung. Wir werden alle eines Tages werden wir vom Toten auferweckt werden. Die Bibel sagt, dass wenn ein Christ stirbt, ist er direkt beim Herrn. Heute wird du mit mir ins Paradies sein, sagt Jesus zu der Verbrecher. Paulus sagt, zu sterben ist bei Gott zu sein. So, wenn wir sterben, sind wir direkt da. Aber wenn über Auferstehung des Toten gesprochen wird, das bedeutet der Körper. So, wir werden wieder mit einem Körper auferstehen. Und das ist, worüber hier gesprochen wird von dieser letzten Person. Am Ende der Zeit, dann wird das zusammenkommen, was zusammengehört. Und wir kriegen einen verherrlichten Körper. Und wir werden nie wieder sterben. In Römer 8, Vers 11 steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Habt ihr es verstanden? Der Geist, der Jesus vom Toten auferweckt hat, Gott verspricht uns hier, der gleiche Geist wird unsere sterblichen Körper wieder auferwecken. Der Tod hat verloren. Der Vorhang ist zerrissen. Und wir wissen, dass der Gegner, wie heißt das? Verloren hat. Das Lied sagt, du hast keinen Gegner, keiner ist mit dir vergleichbar. Nicht der Tod, nicht der Sünde, nicht das Grab, nichts kann dich besiegen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und ihr merkt, dass ich jetzt ein bisschen mehr Mut habe. Ja, ich verhöhne den Tod. Denn die Bibel verhöhnt den Tod. Und ich sage, Gott sei Dank durch Jesus Christus, der uns den Sieg gibt. Lass uns zusammen aufstehen. Und lass uns denjenigen, der uns den Sieg gegeben hat, ein Klatschopfer bereiten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir kommen zum Schluss unseres Gottesdienstes. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Wir feiern noch gemeinsam. Wir feiern noch gemeinsam das Abendmahl. Denn Taufe und Abendmahl sind auch Bilder von das, was Christus für uns getan hat. Da haben sich einige Leute taufen lassen für einige Wochen. Und dieses Bild von der Grab, in dem Grab gehen und dann aus dem Wassergrab wieder hochkommen, spricht von der Auferstehung, die wir erleben werden. Und das Brot und den Wein oder Traubensaft, das spricht von das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und die Bibel sagt, wir sollen uns jedes Mal sollen wir uns daran erinnern, dass, was er für uns getan hat. Sein Körper ist für uns gebrochen worden. Sein Blut ist für uns vergossen worden, damit wir ewiges Leben haben können. Und das wollen wir heute feiern. Wir feiern heute das Abendmahl. Ich bete noch zusammen und dann könnt ihr verteilen. Ich möchte die Band fragen, um schon von Jesus hochzukommen, dass wir noch ein Lied singen. Herr Jesus, danke für deine Gnade. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du uns den Sieg gegeben hast, Herr. In Jesu Namen, Herr, segne diese Zeit, wo wir gemeinsam das Mahl nehmen und Gemeinschaft mit dir haben. In Jesu Namen. Amen.